Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Es ist Montag, der 9. Februar 2026, gleich 9:30 am Abend. Und an dieser Stelle ein kleiner Hinweis. Ich sitze derzeit hier in einer Baustelle, deswegen ist der Ton wahrscheinlich auch etwas schlechter. Das Mikro ist das gleiche, aber es hallt hier mehr, weil das komplette Zimmer mehr oder weniger ausgeräumt werden musste. Weil wir hatten ja hier um die Weihnachtszeit, kurz vor Weihnachten, einen Wasserrohrbruch. Also nicht hier in der Wohnung, sondern da drüber. Und dann ist das hier halt in die Decke gelaufen und das wird derzeit renoviert. Dauert 2 bis 3 Tage, die Handwerker also im Haus. Und deswegen, wenn heute die Tonqualität etwas schlechter ist, liegt das daran und ich bitte das zu entschuldigen. Ja, ansonsten an den Märkten zuletzt auch so ein bisschen alle durchgedreht. Wir haben ein Armageddon im Software-Sektor gesehen, die Software-as-a-Service-Aktien etwa ein Drittel in den letzten Wochen verloren. Der Bitcoin und die Kryptos hat es ebenfalls nach unten gerissen und zugleich aber auch die KI-Werte zum Teil etwas unter Abgabedruck gestanden, was jetzt so alles nicht wirklich zusammenpasst. Denn wenn man davon ausgeht, und das war ja das Narrativ, dass KI bzw. AI, wie die Amerikaner sagen, für Artificial Intelligence, die ganze Welt auffrisst und insbesondere Software auffrisst, dann ergibt es keinen Sinn, wenn diese KI-Werte selbst unter Druck stehen. Dementsprechend muss man sagen, was wir da gesehen haben, war wahrscheinlich eine marktbereinigende Korrektur und die Frage ist halt, ob die jetzt schon ausgestanden ist oder nicht. Dieses KI-Verlierer-Narrativ kann ich langsam nicht mehr hören. Vor 1,5 Jahren wurde das auch Google oder Alphabet, wie der Mutterkonzern ja heißt, angehangen. Ich habe damals darauf verwiesen, dass man im Internet sich anschauen kann, wie die Nutzung der Google-Suchmaschine aussieht. Das ist ja die wichtigste Einnahmequelle von Alphabet-Konzern. Und dort hat man immer noch Marktanteile von 98% gehabt. Und auch zuvor war der Marktanteil immer so zwischen 98 und 99,9% so ungefähr geschwankt und da war man vielleicht so ein bisschen am unteren Ende, ja, aber ist nicht da aus dieser Range rausgefallen, auch wenn Microsoft mit OpenAI kooperiert hat, auch wenn bei Bing eben dann dieser Chatbot und so weiter integriert wurden. Es hat letztendlich nicht viel ausgemacht, deswegen habe ich damals in meinem Tag-Service zum Beispiel auch die Alphabet-Aktie gehebelt long genommen. Zunächst ging das nicht gut, die Aktie verlor 10%, ein Hebelprodukt verstärkt das Ganze, da haben wir also etwas mehr als 20% zwischenzeitlich verloren. Dann aber hatten wir ein bisschen Glück, denn Apple interessierte sich für die KI von Alphabet von Google und daraufhin war das KI-Verlierer-Narrativ ad acta gelegt und die Aktie konnte dann durchstarten, hat sich, glaube ich, um 50% und mehr in kurzer Zeit nach oben gesprungen, fast 100% in der Spitze von den Tiefs aus und wir konnten da unser Hebelprodukt mit schönem Gewinn, glaube es war ein Verdoppler oder mehr, verkaufen. Hätten wir es noch länger durchgehalten, muss man sagen, hätten wir wahrscheinlich einen Ten-Bagger gehabt oder so. Aber das kann man natürlich mit solchen Hebelprodukten nicht machen. Man muss sehen, die Aktie hat sich seit damals, seit diesen Tiefskursen unter $100 ja vervierfacht in der Spitze fast. Aber zwischenzeitlich gab es eben auch Rücksetzer, gab es Konsolidierungen und solche Hebelprodukte laufen eben gegen einen zeitlich, weil das ja im Prinzip Kreditspekulationen sind. Alles in allem war es trotzdem richtig, damals Alphabet als Kaufkandidat zu bezeichnen und auch in dem Fall ein Hebelprodukt auszuwählen. Klar, man hätte auch die Aktie einfach selbst nehmen können und dann sie laufen lassen können. Wäre auch möglich gewesen, haben vielleicht auch oder hat der ein oder andere vielleicht auch dann gemacht. Aber wie gesagt, alles in allem, dieses Narrativ kann ich fast nicht mehr hören und es trifft vor allen Dingen auf vieles nicht zu. Und natürlich muss man auch ein bisschen diversifizieren oder differenzieren, besser gesagt. Wenn man sich anschaut, eine Adobe, die wird natürlich von KI vielleicht etwas mehr angegriffen als andere, aber es ist keineswegs so, dass die KI alles, was Adobe da im Angebot hat, vernichtet. Die ganzen Mediadesigner arbeiten immer noch mit den entsprechenden Programmen und wenn man dann sagt, hier diese Stock-Datenbank oder Bilder-Datenbank, da muss man sagen, da hat dann Adobe sogar Vorteile, weil sie eben ihre eigene KI mit ihren Bilderdatenbanken oder mit ihren ganzen Daten füttern können. Und andere können das zwar auch, aber müssten das eigentlich erstmal bei Adobe lizenzieren. Und wenn sie es einfach so machen, dann kann das ein Problem werden. Und ich hatte schon mal darauf hingewiesen, wenn zum Beispiel jetzt McDonald's oder Walmart oder irgend so ein großer Konzern bei einer Agentur eine Werbung in Auftrag gibt und die erstellen das mit KI und da wird dann auf einmal irgendetwas genutzt, wo man kein Patent, wo man keine Erlaubnis hat, wo man Markenrechte mit verletzt, dann kann das am Ende sehr böse enden. Und insofern, wie gesagt, sehe ich nicht, dass Adobe komplett disruptiert wird. Ich sehe nicht, dass Intuit, da geht es um Steuern, Steuererklärung, da darf auch kein Fehler drin sein, dass die komplett disruptiert werden. Ich sehe das nicht bei HubSpot, ich sehe das auch nicht bei Salesforce, ich sehe es schon gar nicht bei SAP und so weiter. Nichtsdestotrotz muss man auch sagen, gerade SAP ist ein gutes Beispiel. Bei Kursen von 280 Euro und mehr wurde ich immer wieder nach der Aktie gefragt und habe immer wieder gesagt, gutes Unternehmen, aber zu diesen Preisen würde ich sie nicht mehr kaufen. Ist sie zu teuer? Sie müsste mal locker in Richtung 200 Euro fallen. Zwischenzeitlich ist sie deutlich darunter gefallen. Und jetzt auch wieder das andere Paradox, denn eigentlich hätten mir so, sage ich mal, Kurse um 200 oder knapp unter 200 Euro genügt. Aber SAP hat dann kürzlich Zahlen vorgelegt, die eigentlich gar nicht so schlecht waren. Leicht unter dem, was erwartet war, aber wirklich minimal. Und daraufhin ist die Aktie so richtig auf Tauchstation gegangen. Und das sind natürlich Dinge, ja, das ist halt typisch Börse. Da wird immer übertrieben, sowohl nach unten wie auch nach oben. Und das bietet dann bei der einen oder anderen Aktie gute Gelegenheiten. Ich hatte zum Beispiel in meinem YouTube-Video, übrigens mit dem Kanal geht es jetzt in Kürze weiter, gibt zwei Sponsoren, die wohl da an Bord jetzt sein werden. Und auf dem YouTube-Kanal hatte ich zum Beispiel die Aktie von Align Technology, einem Unternehmen, ja, 3D-Druck, Zahnmedizin, wenn man so will, vorgestellt und als Kaufkandidaten bezeichnet. Daraufhin gab es damals heftige Kritik, wie man diese Aktie denn da positiv besprechen könne bei Kursen von 130. Die würde doch noch in Richtung 100 und tiefer fallen. Tatsächlich ist sie nicht sofort angesprungen, das muss man auch sagen. Das ist natürlich auch immer ein bisschen Glückssache, wenn man da eine Aktie hat und nach drei Tagen liegt die dann vielleicht schon deutlich im Plus. Aber nachdem man zuletzt gute Meldungen zu verkünden hatte, liegt die Aktie mittlerweile knapp unter 200 Dollar, hat sich also von den 130, 140 mittlerweile schon sehr schön nach oben abgesetzt. Und ja, da sieht man halt, dass antizyklisch investieren durchaus Sinn ergeben kann. Das Problem ist, es ist aber nicht so einfach, jetzt einfach zu sagen, okay, Adobe hat sich halbiert und jetzt kaufe ich die mal antizyklisch. Das kann gut gehen, aber es kann eben auch sein, dass es noch eine weitere Übertreibung nach unten gibt. Und dementsprechend ist das immer sehr, sehr schwierig, da die Tiefs zu treffen. Deswegen hatte ich zuletzt auch in meinem Service empfohlen, bei solchen Aktien, wenn man die einsammeln will, auch ServiceNow wäre so ein Kandidat, dann könne man das durchaus tun. Man solle aber jetzt nicht da beispielsweise bei Adobe jetzt eine volle Position aufbauen, in der Hoffnung, dass es nach oben geht, denn nachher fällt die halt nochmal um 20 oder 30%, dann hat man den Salat, sondern man sollte es vielleicht in Tranchen machen und optimalerweise dann per Sparplan und am Anfang vielleicht den Sparplan gar nicht mal so hoch einstellen. Man kann ja auch Sparpläne auf Einzelaktien machen, nicht nur auf ETFs und so. Und am Anfang vielleicht nur 50 Euro dann auf Adobe setzen. Mittlerweile kann man ja auch Bruchstücke von Aktien kaufen. Das geht also auch. Und wenn die Aktie dann tatsächlich nochmal 20-30% fällt, dann vielleicht auf 75 oder auf 100 Euro pro Monat gehen. Und wenn es noch tiefer geht, dann noch höher. Also quasi genau antizyklisch handeln. Sprich, je tiefer der Kurs fällt, desto höher der Sparplan. Und wenn man das macht, dann wird man mit solchen Aktien aus meiner Sicht auf Sicht von 2 bis 3 Jahren sehr schöne Renditen einfahren, vielleicht zum Teil Verdoppler oder mehr im Depot haben. Denn wie gesagt, da wurde zuletzt undifferenziert verkauft und aus meiner Sicht, wie gesagt, ergab das und ergibt das wenig Sinn. Bei den Kryptos sieht oder sah es ähnlich aus. Der Bitcoin noch Anfang Oktober bei 126.000 Dollar und mehr, neues Allzeithoch. Dann aber drohte Trump mit Zöllen gegen China und stellte damit im Prinzip eine Bullenfall auf, denn das neue Allzeithoch war ja eigentlich ein Kaufsignal. Zumindest haben das viele so interpretiert. Ich war damals noch zurückhaltend, mir war das noch nicht valide genug. Und dann mit diesen Zöllen, ja, ging es in die andere Richtung. Es waren viele, die in eine Bullenfalle dadurch eben gelockt wurden. Und das Ende vom Lied war dann eben, ja, dass es rapide nach unten ging. Dann hat sich der Bitcoin natürlich versucht zu beruhigen, zu stabilisieren. Das ist noch gar nicht so lange her, vor 4-5 Wochen, damals als ich in München war, glaube ich, lag er dann nochmal bei 97.000 Dollar. Ich hatte aber gesagt, solange er es nicht nachhaltig über die 100.000 schafft, bleibt er angeschlagen. Und dann ging es tatsächlich auch hier nochmal nach unten. Ich hätte allerdings gedacht, dass der Boden so im Bereich 80.000 Dollar halten würde. Das war nicht der Fall. Wir haben dann teilweise sogar Intraday am Ende letzter Woche, Donnerstag, Freitag, Nacht irgendwie, Tiefstkurse im Bereich von 60.000 Dollar gesehen. Das heißt, vom Top hat er sich da halbiert. Aber mittlerweile pendelt er sich im Bereich von 70.000 Dollar ein. Nichtsdestotrotz, das ist kurzfristig eine ganz schöne Stabilisierung. Und wer tief gekauft hat, hat natürlich jetzt auch schon 15% und mehr gewonnen. Aber das steht immer noch auf tönernen Füßen und das kann auch noch weiter abwärts gehen. Deswegen jetzt da hochgehebelt irgendwie long zu wetten, das würde ich nicht tun. Aber ich würde definitiv mir den Bitcoin und auch andere Kryptowährungen auf die Watchlist setzen. Und wenn die sich weiter stabilisieren und dann so ein bisschen nach oben lösen können, dann mal schauen, wie der Kursverlauf genau geht. Denn es kann natürlich dann auch wenn es einen Aufwärtstrend jetzt geben sollte, einen neuen, immer wieder Dips geben und die könnten dann interessant sein zu kaufen. Ansonsten Gold und Silber, Bitcoin gilt ja immer gerne so als ein bisschen als digitales Gold, aber Gold und Silber haben zuletzt natürlich auch den Vogel abgeschossen. Zunächst nach oben der Goldpreis über die Marke von 5.000, der Silberpreis in der Spitze bei 120 und dann teilweise an einem Tag 30-40% rasiert. Und das ist jetzt auch wieder so eine Sache, denn per Definition, wenn etwas mehr als 20% verliert, dann ist man eigentlich in einem Bärenmarkt. Das heißt, Silber hat eigentlich eine Mega-Hosse und einen absoluten Kurssprung auf 120, aber dann eben über Nacht mehr oder weniger 40% vom Top verloren. Und damit wäre man eigentlich in einem Bärenmarkt. Und das sehe ich so nicht. Dennoch muss man sagen, widersprüchliche Signale. Der Goldpreis eigentlich noch recht stabil. Der Silberpreis extrem volatil und da gibt es dann auch Narrative, die einen sagen, ja, es gibt zu wenig Silber, schon seit 2-3 Jahren wird weniger produziert als verbraucht wird, deswegen war es klar, dass der Preis irgendwann durch die Decke gehen muss. Und da wird dann darauf verwiesen, dass insbesondere die Solarbranche sehr viel Silber braucht. Und auf der anderen Seite gibt es dann die, die sagen, ja, das mag sein, aber eigentlich gibt es schon genug Silber. Das einzige Problem, was wir haben kurzfristig, ist die Nachfrage von der Investmentseite, also eben den Spekulanten an der Börse zum Beispiel, stark nach oben gegangen und dadurch haben wir natürlich eine zu große Nachfrage und das hat den Preis nach oben getrieben. Das Problem ist, wenn man diese Theorie vertritt, dass es eben an dem Verbrauch beispielsweise der Solarbranche, aber auch anderen Branchen liegt, dann wären die Silberpreise derzeit ja valide, dann kann es auch schnell wieder nach oben gehen, denn dann wäre eine reale Nachfrage da und die könnte so schnell wahrscheinlich auch nicht abkühlen. Wenn es aber tatsächlich nur die Investmentnachfrage war und da viele Spekulanten kurzfristig auf den fahrenden Zug draufgesprungen sind und da haben sich teilweise die jetzt eben auch eine blutige Nase geholt, so wie seinerzeit beim Bitcoin, dann kann das auch mit der Herrlichkeit jetzt relativ zügig vorbei sein und es gibt durchaus auch Analysten, die sehen den Silberpreis, insbesondere wenn sie dann auch die Silberminenaktien berücksichtigen, wieder in Richtung $35 fallen. Wahrscheinlich liegt auch hier die Wahrheit irgendwo in der Mitte. Ich könnte mir also durchaus vorstellen, dass wir zumindest die Tiefs, die wir kürzlich da gesehen haben bei diesem Kurssturz, dass wir die nochmal antesten. Generell glaube ich aber, dass wir nicht komplett wieder wegbrechen, nicht in Richtung $35 gehen, aber ich bin hier auch in gewisser Weise biased, weil ich habe schon vor Jahren physisches Silber und Gold halt auch gekauft, Gold aber ein bisschen weniger, weil es ist für mich eigentlich eine Versicherung gewesen und so soll es ja eigentlich auch sein und ich habe immer gedacht, naja, wenn die Welt tatsächlich untergeht, dann kann man mit physischem Silber mehr anfangen, denn dafür kann ich beim Bäcker vielleicht dann ein Brot kaufen. Das geht natürlich mit einer Goldunze auch, nur müsste man ja dann irgendwie ein bisschen abschaben, sonst müsste man ja im Prinzip eine Jahresration Brot kaufen bei den Goldpreisen. Und vor diesem Hintergrund, wie gesagt, habe ich verstärkt eigentlich Silberunzen gekauft, habe hier den ganzen Tresor voll, habe auch bei einem Gewinnspiel noch zusätzlich eine gewonnen, also keine Ahnung, wie viele das jetzt sind. Und vor diesem Hintergrund würde es mir natürlich gut gefallen, wenn der Silberpreis tatsächlich weiter durch die Decke gehen würde. Aber wie gesagt, das muss man sehen, was denn jetzt da am Ende das bestimmende Narrativ ist. Was im Software-Sektor auf jeden Fall das bestimmende Narrativ war, war dieses KI-Verlierer-Narrativ. Und das halte ich für, ja, ich sag's jetzt einfach mal so, Bullshit. Und ja, damit möchte ich auch noch einen kurzen Blick auf die Märkte werfen, bevor ich zu den einzelnen Indizes komme. Wir haben in den USA die zweijährigen Treasuries, die US-Staatsanleihen, die Rendite unter 3,5%. Das heißt, so langsam zeichnet sich da ab, dass es doch bald eine weitere Zinssenkung vielleicht geben könnte. Die 10-jährigen US-Treasuries, so mittelfristig kann man sagen, bei 4,2 und auch die 30-jährigen, ja, sie sind zumindest nicht weiter gestiegen. Alles in allem, das Ganze relativ unproblematisch, relativ unspektakulär und auch das deutet darauf hin, dass an den Aktienmärkten und auch an den Kryptomärkten halt einfach nur kurzfristige Übertreibungen korrigiert wurden, denn wenn es dann neue Trends geben würde, wenn zum Beispiel das Geld jetzt in Staatsanleihen fliehen würde, dann müssten ja da die Kurse steigen, dementsprechend die Renditen fallen und das in einem größeren Ausmaß und das tun sie nicht. Sie gehen ein bisschen zurück, ja, aber eben nicht so, dass man sagen kann, okay, das große Geld flieht aus Aktien und geht in die Anleihemärkte. Also das sieht man da nicht. Schaut man sich das CME FedWatch Tool an, sieht man, die Wahrscheinlichkeit für eine Zinssenkung jetzt im März ist ein bisschen gestiegen. Die war zwischenzeitlich mal so in Richtung 5%. Jetzt geht es wieder hoch, nicht ganz, Richtung 20%. Für April, Ende April, 29. April ist dann die entsprechende Notenbanksitzung in den USA. Da hat man dann schon eine Wahrscheinlichkeit von etwa einem Drittel für eine Zinssenkung am 17. Juni. Ich glaube, das ist dann auch die letzte von Jay Powell. Da könnte es dann, Stand heute, eine Zinssenkung geben. Kann auch sein, dass es schon die erste von seinem Nachfolger wird oder ist, wenn er bestätigt wird. Und dann im Juli, ja, da soll es dann eben tendenziell weiter nach unten gehen. Da gibt es dann teilweise schon Wahrscheinlichkeiten für eine zweite Zinssenkung, die immer weiter steigen. Und mittlerweile sieht man schon eine zweite Zinssenkung im September, genauer gesagt am 16. September. Und dann am 28. Oktober gibt es nochmal eine Notenbank-Sitzung und die letzte des Jahres am 9. Dezember. Und insgesamt erwartet man dennoch für das Gesamtjahr 2 Zinssenkungen. Die Fed hat eine in Aussicht gestellt, also insofern ist man am Markt schon ein bisschen weiter. Und ich könnte mir vorstellen, gerade wenn man auch sich anschaut, wie sich die Wahrscheinlichkeiten zuletzt verschoben haben, dass man da bald auch dahin kommt, dass man doch im laufenden Jahr am Ende 3 Zinssenkungen erwartet. Nichtsdestotrotz muss man abwarten, ob Kevin Warsh, der designierte neue US-Notenbankchef, im Amt bestätigt wird und was er dann für eine Politik umsetzt, denn generell hat er ja gesagt, er kann sich Zinssenkungen vorstellen, was man eben auch an diesen Wahrscheinlichkeiten sieht, aber er ist gar kein großer Freund von Quantitative Easing, möchte die Fed-Bilanz wieder deutlich verkleinern und das wäre natürlich kontraproduktiv und das kann sicherlich auch sein, dass die Angst davor, wenn die auch aus meiner Sicht eher so ein bisschen unbegründet ist, dass die zuletzt für Druck auf die Kryptos gesorgt hat. Ansonsten noch ganz wichtig aus meiner Sicht Trueflation. Die versuchen ja die US-Inflation mehr oder weniger real-time zu messen. Dazu fragen sie täglich Tausende von Online-Shops nach Tausenden von Produkten ab. Also insofern die Wareninflation, die können sie ganz gut tracken. Dann haben sie die Mietpreise, die tracken sie auch ganz gut. Wobei die ändern sich ja innerhalb eines Monats meistens nicht gravierend, sondern da sieht man dann eben immer über den Monatswechsel einen größeren Einfluss. Deswegen teilweise auch über Monatswechsel die Inflationsrate dann laut Trueflation deutlich zurückgegangen oder in der Vergangenheit teilweise auch deutlich gestiegen, aber meistens zurückgegangen. Aktuell sieht Trueflation nur noch eine US-Inflation von 0,68%, also extrem niedrig, muss man sagen, fast schon Richtung Deflation. Und wenn diese offiziellen Daten, die ja vom BLS, Bureau of Labor Statistics, gemeldet werden, und zwar jetzt am 11. und am 13. Februar kommen die Daten, die zuletzt aufgrund dieses kleinen Shutdowns nicht ermittelt oder veröffentlicht werden konnten, die werden dann nachgereicht. Und wenn die jetzt in eine ähnliche Richtung zeigen, das heißt, die Inflationsrate geht doch deutlicher zurück, mindestens im Rahmen der Erwartungen, vielleicht sogar noch tiefer, dann könnte das auch dazu führen, dass man tatsächlich langsam Deflationsangst bekommt und man dann in den USA vielleicht sogar davon ausgeht, dass die Federal Reserve doch noch mehr machen muss. Und wie gesagt, jetzt schon erwartet man eigentlich bei den Marktteilnehmern 2 Zinssenkungen für das laufende Jahr, wohingegen die Fed eigentlich nur eine in Aussicht gestellt hat. Also wenn das aber so käme, muss man auch ganz klar sagen, wäre das alles positiv für den Markt, denn es würde bedeuten mehr Liquidität. Es würde dann eben auch bedeuten, ja, dass dieses Geld sich Anlagemöglichkeiten suchen muss und die findet es sicherlich dann in Aktien, in Kryptos und in anderen zum Teil spekulativen Assets. Und vor diesem Hintergrund, wie gesagt, der Kurssturz, gerade bei den Kryptos zuletzt, umso unverständlicher. Ja, kommen wir damit zu den einzelnen Indizes. Ich versuche das heute mal ein bisschen im Schnelldurchlauf. Der DAX hat sich zuletzt eigentlich ganz gut geschlagen. Natürlich konnte er sich den US-Vorgaben nicht ganz entziehen, aber er hält nach wie vor sein Ausbruchsniveau, so 24.500 etwa. Das war das Kaufsignal. Pullbacks, dahin gab es jetzt schon 2 oder 3, aber es kann immer gehalten werden. Heute gab es keinen Pullback, heute gab es einen Kurssprung von fast 300 Punkten, genau genommen 293,41 oder 1,19% auf 25.014,87. Das zumindest der Zetra-Schluss um 18 Uhr. Nachbörslich muss man sagen, geht es noch so 10, 12 Pünktchen weiter nach oben, aber das ist relativ unbedeutend. Die Wall Street heute halt sehr, sehr ruhig, sehr, sehr ruhiges Fahrwasser. Gewinner, Verlierer auf der Verliererseite, die Aktie der deutschen Börse von Siemens Healthineers und von Fresenius Medical Care. Man sieht also schon Medizintechnik, Healthineers und Fresenius Medical Care. Heute nicht so gesucht, eher defensive Werte. Klar, wenn es an der Börse nach oben geht, dann versucht man es vielleicht eher mit offensiveren Werten. Und die deutsche Börse, muss man sagen, die Aktie war zwischenzeitlich sehr gehypt bei fast 300 Euro, ist dann deutlicher zurückgekommen. Aktuell sieht das noch gut aus. Mittelfristig gibt es aber auch hier Gefahren durch diese Decentralized Exchanges DEX, die es ja am Kryptomarkt schon gibt und die in Zukunft vielleicht dann auch Aktienhandel 24/7 und so weiter ermöglichen. Und da muss man dann aufpassen, dass man nicht disruptiert wird. Aktuell aber ist das noch oder steht das noch in den Sternen. Die deutsche Börse generell ein gutes Unternehmen, eine gute Aktie, die jetzt eben zuletzt deutlicher korrigiert hat. Und wenn sie nochmal Dips macht, so wie das heute der Fall war mit minus 1,4%, dann kann man sich sowas sicherlich mal langsam ins Depot packen, wenn man es denn möchte. Wie gesagt, die letzte Entscheidung liegt immer bei einem selber. Ich sage hier immer nur meine Meinung und das sind keine Anlageempfehlungen. Dazu bin ich nicht befugt. Da bräuchte ich entsprechende Zertifikate und die kann man zwar machen und das wäre auch gar nicht das große Problem, aber da bin ich gar nicht, da strebe ich nicht nach, sagen wir es mal so. Die Gewinnerseite im DAX, Rheinmetall, Siemens Energy und Commerzbank. Commerzbank zuletzt von der Deutschen Bank so ein bisschen mit nach unten gezogen worden. Die Aktie kann sich jetzt befreien, aber generell Commerzbank und Deutsche Bank gefallen mir weiter gut, sind ja auch in meinem DAX-Wikifolio, wenn man so will, drin und haben da auch schöne Performance gebracht. Dann Siemens Energy, bleibe ich bei, habe ich in der Vergangenheit komplett falsch gelegen. Das tut mir auch persönlich weh, kann man sagen. Ich hätte nicht gedacht, dass diese Aktie, die ja teilweise unter 10 Euro gehandelt wurde, weil es da wirklich, es brauchte Staatshilfe, um das Unternehmen im Prinzip noch so zu retten, wenn man so will. Aber das hat damals, in dem Fall muss man Habeck loben, das Ganze gut gemacht. Sie haben den Mutterkonzern Siemens mit eingebunden und ja, jetzt gibt es da eben diesen Boom im Energiebereich, Energieerzeugung aufgrund des KI-Booms, wo ja auch sehr, sehr viel Energie verbraten werden muss in diesen ganzen Rechenzentren und dementsprechend Siemens Energy, eine Aktie, die kein Halten kennt und auch heute wieder 3,88% im Plus. Ich hätte es ihr nicht zugetraut, so weit zu steigen. Ich hatte zwischenzeitlich auch mal recht, muss man sagen. Als sie da bei 100, 105 war, hatte ich gesagt, die kann mal auf 80 fallen. Das hat sie teilweise dann auch gemacht. Aber das nützt jetzt auch im Nachhinein weniger, weil sie jetzt sich gegenüber diesen Tiefskursen fast auch schon wieder verdoppelt hat. Also insofern, das war dann eine Zwischenkorrektur. Die habe ich zwar ganz gut getroffen, aber alles in allem, wie gesagt, ist das jetzt nicht unbedingt die Aktie, die ich am besten in der Vergangenheit eingeschätzt habe. Und da halte ich mich dann lieber zurück. Es gibt Aktien, die einem besser liegen und Aktien, die einem schlechter liegen. Und Siemens Energy ist sicherlich eine, die mir nicht so gut liegt. Dann Rheinmetall. Zuletzt immer wieder gesagt, so im Bereich 2000 und darüber, da ist sie eigentlich zu teuer, kann ein bisschen zurücksetzen, hat sie jetzt mehrfach getan, so in Richtung 1600 zuletzt, aber der Grund für den Rücksetzer in einem Pre-Close Call mit Analysten hat man eine Umsatzprognose rausgegeben und da hatte man schon einen Unternehmensteil, den man abspalten möchte, rausgerechnet und die Analysten haben das zunächst missverstanden, wussten das nicht. Und dachten dann, okay, das ist aber eine sehr schwache Umsatzprognose und da gab es teilweise dann auch kritische Analystenkommentare. Mittlerweile hat sich das Ganze aufgelöst, die Aktie deswegen heute auch wieder erholt mit 3% im Plus bei knapp 1.650 Euro. Nichtsdestotrotz bleibe ich dabei. Ich hoffe natürlich, und das ist jetzt völlig unabhängig von irgendwelchen Aktien, dass dieser furchtbare Krieg in der Ukraine bald vielleicht zu Ende geht. Und das könnte natürlich aber auch dazu führen, dass gerade solche Aktien wie Rheinmetall dann kurzfristig nochmal unter Druck geraten. Generell finde ich das Unternehmen gut. Denke, dass die Aktie auch nicht crashen wird und so weiter. Also das sehe ich hier nicht. Aber bei Kursen von 2000, da ist natürlich auch schon sehr, sehr viel eingepreist. Und da hatte ich jetzt mich auch kürzlich mit jemandem unterhalten, der es dann auch so ein bisschen, wie ich gesehen habe, der gesagt hat, ja, die Aufträge, die kommen wahrscheinlich, aber das ist eben alles auch schon so ein bisschen in den Kursen drin und von daher fehlt da so ein bisschen das Überraschungsmoment und vor diesem Hintergrund, die Aktie sollte sich einigermaßen halten, natürlich nicht bei den Höchstkursen von 2000, aber vielleicht so im Bereich 1500, 1600, vielleicht geht es auch noch eine Etage tiefer, aber sie sollte, wie gesagt, nicht komplett wegbrechen, aber dass da jetzt noch die ganz große kurzfristige Kursfantasie drin ist, das sieht man hier halt so nicht und von daher sind die Risiken nach unten definitiv mindestens so groß wie die Chancen nach oben und damit hat man jetzt nicht mehr das absolut beste Chance-Risiko-Verhältnis. Dann der MDAX, heute ein Plus von 303,04 Punkten, knappes Prozent, 0,96% nach oben, 31.965,87. Den Index selbst habe ich zuletzt mehrfach positiv besprochen, generell sieht das weiter gut aus, auch wenn er kurzfristig so ein bisschen in einer Konsolidierung ist. Gewinner-Verlierer auf der Verliererseite, die Vorzugsaktie von Sartorius, Bechtle und Delivery Hero. Delivery Hero habe ich mich auch schon oft zugeäußert, ist für mich ein Hedgefonds, der mit Lieferdiensten handelt. Die Aktie gefällt mir nicht, zumal das Management sich auch quasi wie Hedgefondsmanager bezahlen lässt, aber grundsätzlich das Unternehmen jetzt langfristig nicht zu einem großen Erfolg bisher gemacht hat. Dann Bechtle habe ich ja persönlich schon mehrfach besucht vor Ort in Neckarsulm. Immer eine Reise wert, generell jetzt auch kein schlechtes Unternehmen, aber mir ein bisschen zu Vogue immer gewesen. Da hat man jetzt zuletzt auch vielleicht schon so ein bisschen zurückgerudert. Nichtsdestotrotz, da könnte man aus meiner Sicht mehr erreichen, wenn man sich einfach mehr auf die Geschäfte und weniger da auf irgendwelche politische Correctness konzentrieren würde. Die Aktie hat zwischenzeitlich sich sehr schön nach oben entwickelt. Das war eigentlich auch so zu erwarten, jetzt zuletzt zurückgekommen. Ich sehe sie jetzt nicht wieder komplett wegbrechen, aber wie gesagt, aus meiner Sicht wäre es hier essentiell, dass sich das Management, dass sich das Unternehmen auf sein Geschäft konzentriert und hier diese ganzen politischen Dinge so ein bisschen außen vor lässt. Zuletzt muss man sagen, auf jeden Fall heftiger Abverkauf. Die Aktie war ja teilweise schon über 45 Euro, ist dann zuletzt jetzt nachhaltig unter die 40-Euro-Marke gefallen. Damit hat sie theoretisch auch nochmal Luft so Richtung 34, vielleicht sogar 32. Da sollte sie sich dann aber fangen und berappeln und wie gesagt, generell jetzt nicht das schlechteste Unternehmen, wenn man sich hier mal darüber im Klaren wäre, dass man sich auf seine Geschäfte konzentrieren sollte. Und dann Sartorius, zuletzt ebenfalls eigentlich ganz gut gelaufen, ist ja die Vorzugsaktie, die war mal bis vor ein paar Wochen im DAX, ist da mittlerweile rausgeflogen. Die Aktie zwischenzeitlich auch, wie gesagt, sehr schön gelaufen, war schon bei knapp 270, zuletzt jetzt deutlicher zurückgesetzt. Übergeordnet muss man aber sagen, ein sehr gutes Medizintechnikunternehmen. Im Börsenbrief haben wir die Stammaktie, die ist halt auch günstiger, insofern ergibt das gerade für private Kleinanleger vielleicht auch Sinn. Klar, bei der Stammaktie hat man auch ein Stimmrecht, also das wäre eigentlich sogar von Vorteil, aber es nützt einem nicht viel, weil ja eben die Aktionär, der Großaktionär, die Familie, doch die Geschicke bestimmt. Die haben halt ja die Mehrheit der Stimmrechte, wenn man so will. Und dagegen kann man sich als kleiner Aktionär dann kaum behaupten, selbst wenn man sich mit anderen zusammenschließt. Aber immerhin, Stimmrecht haben ist definitiv eigentlich nicht so verkehrt. Und da kann man ja auf der HV, wenn denn mal etwas Kritikwürdiges wäre, auch sich eintragen lassen, dass man da eine Rede halten kann, um andere Aktionäre wachzurütteln und so weiter. Also ganz so unwichtig, wie man immer tut, ist es nicht, auch wenn man wenig Einfluss hier hat. Und ja, wenn man dann noch sieht, dass die Stammaktie günstiger ist, dann ja, ist klar, warum wir im Börsenbriefmusterdepot die Stammaktie gewählt haben. Aber man muss eben sagen, wer größere Summen investiert, da kommt es natürlich auf den liquiden Handel an. Und da war die Vorzugsaktie in der Vergangenheit im DAX, was schon dafür gesorgt hat, dass sie liquider gehandelt wurde. Und auch wenn sie jetzt nicht mehr im DAX ist, ist sie immer noch im MDAX. Und auch das ist natürlich dann eine Sache. Sie wird dann liquider gehandelt und für größere Summen investiert. Der sollte dann vielleicht eher zur Vorzugsaktie greifen. Wer aber, wie gesagt, als Kleinaktionär agiert bis vielleicht so 10.000 Euro, der kann sich auch mal die Stammaktie anschauen. Gewinnerseite Aixtron, Hensoldt, Renk. Ja, die Rüstungsaktien heute auf Erholungskurs haben wir schon im DAX mit Rheinmetall gesehen. Renk und Hensoldt folgen da natürlich. Zuletzt geht das ja meistens so in Reihe und Glied, wie man es von der Bundeswehr kennt, wenn man da Wehrdienst abgeleistet hat wie ich. Nach oben und nach unten. Jetzt heute wieder eher ein positiver Tag, aber die Risiken, dass der Ukraine-Krieg endet, was aus meiner Sicht, wie gesagt, positiv wäre, aber natürlich für Rüstungsaktien ein Risiko ist, ja, die bleiben und von daher mal schauen, wie es da weitergeht. Und dann Aixtron, eine wilde Aktie, war teilweise ja bei 40 Euro vor 2 Jahren, da hatte ich auch hier im Podcast mehrfach gesagt, viel zu teuer, kann sich halbieren, hat sich dann in der Spitze mehr als gedrittelt, mittlerweile wieder auf dem Weg nach oben, generell kein schlechtes Unternehmen, aber eben auch kein Weltklasse-Unternehmen, von der Technologie her ja, aber von der Geschäftsentwicklung her nicht immer. Auf der anderen Seite, man hat den alten Konkurrenten Cree, die als Wolfspeed heißen und zwischenzeitlich schon mal in der Pleite sogar waren, also in Insolvenz waren, ja, so ein bisschen distanzieren können. Aber muss man mal abwarten, ob das auch so bleibt. Und wie gesagt, meine Lieblingsaktie ist die Aixtron-Aktie definitiv nicht. Und ich kenne sie schon lange, denn der Börsengang erfolgte damals am neuen Markt. Dann der SDAX, heute mit einem Plus von knapp 240 Punkten, genau genommen 239,30 oder 1,34% auf 18.133,02. Auch hier sieht das Ganze generell ganz gut aus, was den Index betrifft. Und dementsprechend gehe ich auch davon aus, dass hier weiter Drive nach oben reinkommt. Generell gehe ich da auch beim DAX und beim MDAX von aus. Der TechDAX, der hängt noch ein bisschen hinterher, wie wir gleich sehen werden. Gewinner, Verlierer auf der Verliererseite heute SMA, Solar Technology, Eckert & Ziegler und Cancom. Gut, Cancom, das ist so die Liga wie Bechtle. Ähnlich und ja, da lief es dann zuletzt eben nicht so gut und diese Aktien sind dann wieder auf Tauchstationen gegangen. Eckert & Ziegler hatte ich auf dem Eigenkapitalforum getroffen, eigentlich sehr solide Eindruck gemacht, aber die Aktie war zwischenzeitlich auch mal ein bisschen overhyped und seitdem kommt sie jetzt nicht mehr ganz so auf die Beine. Mittellangfristig bin ich aber hier nach wie vor positiv und SMA Solar, ja, hatte ich in der Vergangenheit ja auch gesagt, bei Kursen von 110 war sie für uns ein klarer Short. Wir hatten gesagt, im Zweifel kann das Unternehmen sogar pleite gehen, wenn der neue Vorstand oder damals noch recht neue Vorstand an seinen Expansionsplänen festhält. Dann brach der Markt in den USA mit dem Ende der beiden Solarsubventionen ein und SMA hat dann auch gemerkt, dass sich diese Expansionspläne dann vielleicht doch nicht mehr so gut realisieren lassen, dass das tatsächlich ein Risiko ist. Man hat sie eingestampft, deswegen ja, ist das Unternehmen, steht heute besser da, als wir seinerzeit vermutet hätten. Im Prinzip hatte man hier Glück, dass der Markt rechtzeitig eingebrochen ist, bevor man da diese ganzen Fabriken angefangen hat, groß zu bauen. Und ja, die Aktie konnte sich zuletzt deutlich berappeln, aber ich hatte auch gesagt, zu Kursen von 35 und mehr, da ist dann schon sehr viel Zukunftsfantasie eingepreist und da wäre ich sehr vorsichtig. Die Gewinnerseite Tonis, Friedrich Vorwerk und Hypopoch. Tonis aus dem Kinderbereich wird auch gerne so mit Apple verglichen. Ich selber habe jetzt keine Kinder und schon gar nicht in dem Alter, so dass ich die Produkte selbst nicht kenne, aber viele, gerade auch bei Stock 3, die kleinere Kinder haben, die sind ja auch von den Produkten begeistert. Deswegen hat der ein oder andere auch die Aktie dann immer wieder auf dem Schirm. Ich konnte mit dem Titel eigentlich noch nie so viel anfangen, aber er hat sich durchaus positiv entwickelt. Also insofern, ich kann sie schwer einschätzen, weil ich jetzt in dem Bereich nicht meine Kernkompetenzen habe. Aber alle, die da positiv waren, die wurden bisher auf längere Sicht belohnt und das ist ja auf jeden Fall schön. Und da kann man sich das Ganze definitiv auch mal weiter anschauen. Zumal sie sind in Deutschland und Europa einigermaßen erfolgreich gewesen und nach wie vor auch erfolgreich. Aber sie schaffen das auch, das ins Ausland zu bringen, in die USA und so weiter zu expandieren. Und das ist natürlich auch immer eine gute Sache, wenn so etwas gelingt. Friedrich Vorwerk hatte ich auch auf dem Eigenkapitalforum getroffen. Der Finanzvorstand hat da ja ein paar eigene Aktien verkauft. Das war so ein bisschen Kritikpunkt auch von manchem Anleger, aber generell alles, was doch gesagt wurde, hatte Hand und Fuß und scheint sich jetzt so wieder einmal zu realisieren, genau wie schon vor einem Jahr. Und dementsprechend, wer die Aktie hat, kann sie sicherlich halten. Sie ist nicht mehr ein super Schnäppchen, aber sie ist jetzt auch nicht exorbitant teuer. Wer sie nicht hat, da würde ich natürlich eher mal auf Dips warten und nicht an einem Tag wie heute, wo sie mehr als 6% zulegt, reinspringen. Und dann Hypoport, zuletzt arg verprügelt, obwohl es dafür auch keinen Grund mehr gab. Klar, die Geschäfte liefen nicht ganz so rund wie erwartet, aber das hatte die Aktie eigentlich auch schon eingepreist. Die ist ja schon zuvor gefallen. Jetzt berappelt sie sich wieder. Ich hatte gesagt, wir haben eine Position im Börsenbriefmusterdepot. Die haben wir damals bei Kursen, glaube ich, von 140 irgendwas gekauft. Sie fiel dann kurzfristig sogar auch nochmal weit unter 100, irgendwie in dem Bereich 80, 85, glaube ich. Und dann ist sie aber sehr schnell, sehr stark gestiegen und über 300 Euro haben wir Gewinne mitgenommen. In der Spitze war sie, glaube ich, über 350, also dann auch nicht ganz das Top getroffen. Aber nur Teilgewinne, muss man sagen. Das heißt, wir haben eine kleine Restposition, Beobachtungsposition und die hat es dann natürlich zuletzt wieder zerrissen mit diesen Tiefskursen. Aber das Gute ist, durch diese Beobachtungsposition beobachten wir die Aktie auch und ja, wir haben eigentlich den Plan, so im Bereich 80, 85, vielleicht auch unter 80 Euro nochmal nachzulegen, die Position wieder voll zu machen und mal schauen, ob es da vielleicht nochmal Richtung 300 gehen kann. Dann noch der TecDAX, der wie gesagt übergeordnet am schwächsten aussieht. Ganz einfach, weil hier der Bereich 3.900 bis 4.000 Punkte nach wie vor eine harte Widerstandszone ist, wo der Index zuletzt einfach nicht drüber kam. Das muss man so ganz klar wissen und benennen. Wenn er es aber dann auch schafft, wenn er nachhaltig über 4.000 steigen würde, hätten wir sofort massive Kaufsignale in Richtung 4.800 bis 5.000 Punkte. Auch das gehört zur Wahrheit. Verlierer, Sartorius Vorzüge, Cancom und Bechtle haben wir schon besprochen. Gewinner, Hensoldt, Süß Microtech, Elmos Semiconductor. Hensoldt hatten wir schon, Süß Microtech hatte ich zuletzt gesagt. Den fundamental fairen Wert sehe ich eigentlich eher so im Bereich 35, 36 Euro. Die Aktie war zwischenzeitlich mal auf 28 gefallen. Nach einer Gewinnwarnung jetzt zuletzt gab es dann eher positive Meldungen. Sie hat sich berappelt, war in der Spitze dann Richtung 50 unterwegs. Also aus meiner Sicht etwas oberhalb des fundamental fairen Wertes, wenngleich ich den jetzt vielleicht auch einen Tick höher noch ansetzen würde. Aber so viel höher halt nicht. Man kann vielleicht bis maximal 38, 40 gehen, aber nicht bis 48, wo wir jetzt stehen. Aber kurzfristig, wie gesagt, die Börse übertreibt gerne und zuletzt gab es zumindest keine schlechten Nachrichten. Also insofern vielleicht schafft die Aktie es noch über 50. Dennoch gehe ich davon aus, dass sie dann auf Sicht der nächsten Wochen nochmal deutlicher zurückkommen, mindestens in Richtung der 40-Euro-Marke. Und Elmos Semiconductor hatte ich auch auf dem Eigenkapitalforum besucht und danach sehr positiv besprochen, zumal das Management hier wirklich gute Aussagen getroffen hat. Hat gesagt, man sei in der Vergangenheit nicht so effizient aufgestellt gewesen, da hätte es viel Optimierungspotenzial gegeben und das habe man jetzt auch schon so ein bisschen angegangen und will man weiter angehen und wenn das so alles klappt, von der Nachfrageseite her haben sie keine Probleme, an den Autos werden immer mehr Chips verbraucht und die liefert in erster Linie Elmos Semiconductor, glaube 30 oder 35 Chips pro Auto, es sind natürlich dann günstige, zum Beispiel ja diese, wie soll man sagen, so Einparkhilfen und so weiter, das ganze Gepiepse, zum Teil gibt das ja auch mit Kamera mittlerweile schon. Und vor diesem Hintergrund, wie gesagt, eigentlich ein ganz gutes Unternehmen, das sich jetzt stärker darauf konzentriert, effizienter zu werden und dadurch profitabler zu werden. Das hat in der Vergangenheit gut geklappt. Teilweise waren das kleine Maßnahmen, wie zum Beispiel der Umzug der Firmenzentrale von Dortmund, wo es relativ hohe Gewerbesteuersätze, Hebesätze gab, nach Leverkusen oder in die Nähe von Leverkusen, wo das Ganze dann niedriger ist. Und ja, man plant auch andere Verbesserungen, eine andere Optimierung und das lässt mich hoffen, dass die Aktie weiter steigen kann, wobei ich in der Vergangenheit gesagt hatte, im Eigenkapitalforum, da stand die Aktie noch so im Bereich 90 bis 100, ich hatte gesagt, wenn sie über 100 steigt, kann sie bis 120 laufen, heutiger Schlusskurs war 122,20, also schon in diesem Bereich, kurzfristig kann es also auch mal ein bisschen ruckeln, aber ich denke, wenn es da über die 120, 125 geht, dann wären hier am Ende sogar Kursziele von 140, 145 Euro denkbar. Damit zum amerikanischen Markt und zunächst zum Dow Jones. Der hat es letzte Woche ja auch so ein bisschen abbekommen, aber nicht in dem Ausmaß wie beispielsweise die Tech-Werte an der Nasdaq, wo ja überwiegend Tech-Werte gehandelt werden, nicht nur. Und der Dow Jones konnte sich dann aber auch am Freitag wieder komplett befreien. Einen Kursanstieg von über 1.200 Punkten. Erstmals in der Historie über der 50.000-Punkte-Marke geschlossen. Und die kann er jetzt heute einigermaßen verteidigen. Heute passiert nicht viel. Mal ein bisschen Minus, mal ein bisschen Plus. Muss man abwarten. Jetzt gleich ist Handelsende. Gewinner, Verlierer auf der Verliererseite, heute eher so ja defensivere Werte, Nike, der Turnaround ist zwar so ein bisschen eingeleitet, aber so richtig durchziehen kann man da noch nicht, die Aktie verliert heute ja 1,92% knapp, dann Travelers, zuletzt ganz gut gelaufen, die Aktie verliert heute 3% und Merck & Co., die amerikanische Merck also, zuletzt ebenfalls ganz gut gelaufen, ich hatte glaube ich auch im Podcast darauf hingewiesen und heute gibt es hier mal ein paar Gewinnmitnahmen und die Aktie verliert knapp 4%. Auf der Gewinnerseite im Dow Jones hingegen heute die Tech-Werte Cisco Systems plus 2,5%, Nvidia auch plus 2,5% und Microsoft plus 3%. Gerade Microsoft hat es zuletzt auch so ein bisschen zerrissen, gerade auch nach den Quartalszahlen. Insofern schön, dass die Erholung hier einsetzt. Dennoch, ich bleibe dabei, optimal wäre, wenn man die Aktie vielleicht so im Bereich 385 oder noch darunter bekommt, 350, 320. Das wären so Unterstützungen, wo sie noch hinfallen kann. Jetzt hat sie sich erstmal wieder berappelt. Generell auf dem Niveau 400 oder darunter kann man sicherlich längerfristig die Aktie sich schon mal hinlegen. Das ist kein Fehler, aber kurzfristig muss man eben dann auf dem Schirm haben, dass es auch mal noch eine Etage tiefer gehen kann. Und nichtsdestotrotz Microsoft ein gutes Unternehmen. Dann der S&P 500, heute mit einem Plus von 33,7 oder 33,8 Punkten oder knappes halbes Prozent aktuell. 6.966, 6.965 schwankt aktuell so ein bisschen hin und her. Verliererseite Arthur J. Gallagher & Co., Versicherungsunternehmen, heute richtiger Abschlag von 9%, muss man sagen. Kann sein, dass es hier Quartalszahlen gab, habe ich jetzt nicht so auf dem Schirm. Ich kenne das Unternehmen zwar, weil ich mich zuletzt mit Versicherungsaktien befasst habe und insofern sagt mir der Name etwas, aber ich habe jetzt nicht auf dem Schirm, ob da heute vielleicht Quartalszahlen gekommen sind. Es wird auf jeden Fall einen Grund haben, wenn eine Aktie im S&P 500 9% fällt. Dann Willis Towers Watson, ebenfalls ein Minus hier von 11%, steht ebenfalls heute unter Abgabedruck. Ja, und wenn man sich anschaut, die Aktie, wie sie zuletzt gelaufen ist, dann muss man sagen, es ging lange Zeit tendenziell eher nach oben, aber jetzt seit so wenigen Tagen, ein, zwei Wochen, ist so ein bisschen der Wurm drin. Die Aktie ist in kurzer Zeit von über 340 jetzt in Richtung 290 gefallen und jetzt muss man mal schauen, wo sie sich langsam dann beruhigt. Dann kann man sich das Ganze neu anschauen. Aktuell, wie gesagt, heute der zweitgrößte Verlierer im S&P. Und der größte Verlierer, die Waters Corporation, hier ein Minus von über 13%. Und auch hier, wenn man sich den Kursverlauf zuletzt anschaut, die Aktie lange Zeit sehr, sehr gut gelaufen. Zuletzt bröckelte sie dann, hat schon so einen Korrekturtrend ausgebildet. Auf der Unterseite war sie dann noch unterstützt, so im Bereich 370, 375. Da ist sie jetzt durchgefallen heute und ein fettes Verkaufssignal in Richtung $300 generiert. Das Gute ist, mit dem Rückschlag heute hat sie schon einen Großteil dieses Korrekturpotenzials ausgeschöpft, denn sie wird aktuell schon nur noch um die $330 gehandelt. Also insofern Verliererseite im S&P schon heftig, Minus von 9 bis über 13%. Also und das bei großen Werten, S&P 500, da sind ja keine ganz kleinen Klitschen drin, keine Pommesbuden. Also insofern, das hat dann schon einige Aussagekraft. Die Gewinnerseite hingegen Corning, Oracle und AppLovin. Corning plus 7%, generell interessantes Unternehmen, in der Vergangenheit teilweise schon gehypt, weil man seinerzeit ja auch das Spezialglas zum Beispiel für die Apple iPhones und so weiter entwickelt hat. Generell ist man immer noch in diesem Bereich unterwegs und da ganz gut aufgestellt als Zulieferer für verschiedene Industriebereiche und die Aktie heute, wie gesagt, mit einem Kurssprung von über 7%, zuletzt aber ohnehin gelaufen wie geschnitten Brot, charttechnisch ganz klarer Ausbruch über die Marke von 95 bis $100. Da war so eine charttechnische Widerstandscluster lag da im Markt, das wurde überwunden. Kursziel daraufhin so 120 bis 125. Aktuell stehen wir 130. Das heißt, kurzfristig kann es auch nochmal zurücksetzen, vielleicht so Richtung 120. Das wären ja keine 10%. Und dann sollte die Aktie aber tendenziell eher weiter nach oben durchstarten. Dann Oracle, zuletzt unter Druck gestanden. Erst wurde sie ja gefeiert aufgrund der Großaufträge von OpenAI und so weiter. Zuletzt dann unter Druck gestanden, weil man sagt, okay, um diese Großaufträge erfüllen zu können, müssen die sehr, sehr viel investieren und dafür sehr, sehr viele Schulden aufnehmen. Die Anleihen von Oracle signalisierten auch Probleme, wenn man so will. Aus unserer Sicht ist das Ganze ein bisschen überzogen. Ja, Oracle muss sich zum Teil hoch verschulden, aber am Ende wird das wahrscheinlich gut ausgehen, zumal das Management hier Erfahrung hat. Nach dem Platzen der Dotcom-Bubble haben Larry Ellison und sein Team einige größere Übernahmen durchgeführt. PeopleSoft sicherlich die bekannteste und auch im Rahmen dieser damaligen Shopping Spree, wenn man so will, wie die Amerikaner sagen, also diesem, wie soll man sagen, exzessiven Aufkauf anderer Unternehmen. Da stieg die Verschuldung bei Oracle damals auch kurzfristig stark an und es gab viel Kritik, ob das tragfähig sei. Man muss auch sagen, nicht jede der Übernahmen, die damals gemacht wurden, hat sich dann am Ende auch wirklich ausgezahlt. Gab sicherlich auch Enttäuschungen, aber in Schuldenprobleme sind sie nie gekommen und ich denke, das Management hier weiß ziemlich genau, was es tut. Larry Ellison ist ja immer noch Großaktionär, der hat da einen genauen Blick drauf und er will sein Unternehmen sicherlich nicht in die Pleite führen, zumal er dann auch selbst sehr stark betroffen wäre, weil er große Aktienpakete noch hält, anders als Bill Gates, der zum Beispiel über Jahre Microsoft-Aktien reduziert hat, um sich breiter aufzustellen. Andererseits Amazon-Chef Jeff Bezos, der auch schon seit Jahren Amazon-Aktien reduziert um sich breiter aufzustellen. Und Larry Ellison, der ist, wie gesagt, Oracle, seinem Baby eigentlich treu geblieben. Ja, und der Tagesgewinner, die Aktie von AppLovin, heute ein Plus von 13% knapp, zuletzt aber auch heftig unter die Räder geraten. Ich bleibe dabei, es gibt solche Aktien wie Exos, die ehemalige Taser oder auch AppLovin. Das sind keine schlechten Aktien, das sind auch schöne Momentumwerte und teilweise zum Traden auch ganz gut. Aber mit den Geschäftsmodellen habe ich zum Teil so meine Probleme und auch mit den fundamentalen Bewertungen bei Exxon Enterprises, wie gesagt, die ehemalige Taser, sicherlich noch mehr als bei AppLovin. Bei AppLovin gab es aber auch schon Short-Attacken und teilweise heftige Anschuldigungen gegen die Geschäftspraktiken. Bisher konnte sich das nicht materialisieren, also es konnte sich nicht erhärten, was da vorgeworfen wurde. Deswegen, ja, die Aktie dann auch immer wieder auf Erholungskurs, aber es zeigt halt schon, es kann hier auch jederzeit neue Short-Attacken geben und generell steht das Ganze doch so ein bisschen auf tönernen Füßen. Das kann auch mal gerne wegbrechen. Ja, damit haben wir dann den S&P 500 auch abgehakt und können dann last but not least zum Nasdaq 100 übergehen. Und das ist dann auch der letzte Index für heute. Da haben wir aktuell einen Plus von etwas mehr als 200 Punkten oder gut 0,8%, 25.284 etwa. War teilweise auch schon etwas mehr im Plus, zum Teil auch nicht ganz so stark. Also das schwankt auch hin und her. Aber übergeordnet sieht das Ganze gut aus, gerade nachdem wir zuletzt ja doch hier sehr viel kurzfristig verloren haben. Gewinner, Verlierer auf der Verliererseite Atlassian, Booking Holdings und Workday. Atlassian und Workday kann man schnell machen. Das sind halt laut Börse ausgemachte KI-Verlierer. Bei Atlassian, ja, kann man das vielleicht zum Teil noch mitgehen. Wobei, wenn ich mir die Zahlen zuletzt anschaue, dann spiegelt sich das da definitiv auch noch nicht wieder. Also insofern, selbst da ist das schon eine sehr negative Sichtweise. Bei Workday sehe ich das überhaupt nicht. Das ist so die Kategorie SAP, Salesforce. Da hat Jensen Huang, der Chef von Nvidia, am Freitag auch was ganz Gutes gesagt. Er hat gesagt, selbst ein perfekter humanoider Roboter würde jetzt nicht neue Werkzeuge erfinden, sondern eben Hammer und Schraubendreher, Schraubenzieher oder Säge und so weiter benutzen. Und so ähnlich wäre es auch mit den KI-Agenten. Die Wenden würden natürlich auch die Software nicht neu erfinden, sondern würden natürlich auf bestehende Software, zum Beispiel von SAP und so weiter, zurückgreifen. Der Einsatz davon wäre dann natürlich effizienter, weil die effizienter handeln können als vielleicht Menschen und sich nicht ablenken lassen und so weiter. Aber generell sieht er nicht den Tod der Softwarebranche und auch das zeigt ja, dass Software-as-a-Service-Unternehmen und solche Aktien eben doch eine Zukunft haben. Man muss sicherlich, wie gesagt, genauer hinschauen. Adobe ist sicherlich eher angegriffen als ein Intuit oder andere. Aber warum teilweise die Aktien hier zuletzt so ausverkauft wurden, das erschließt sich mir nicht. Und bei Booking muss man sagen, ja, die Aktie ist halt zwischenzeitlich ein bisschen heiß gelaufen gewesen. Ähnlich wie Expedia, zuletzt so ein bisschen zurückgekommen. Auch hier so ein bisschen KI-Angst, wenn die KI-Agenten da selbstständig Reisen buchen. Aber auch hier muss man sagen, wahrscheinlich tun sie das dann über Expedia, Booking und wie die alle heißen und erfinden nicht selbst erst ein neues Online-Reisebüro. Also insofern, ja, bleibt es auch hier dabei. Wir halten die Expedia ja in unserem Musterdepot im Börsenbrief und sind damit eigentlich immer noch ganz glücklich. Die Gewinnerseite hingegen Palantir, Shopify, AppLovin. AppLovin schon besprochen. Shopify galt zuletzt auch als KI-Verlierer, berappelt sich jetzt wieder. Man muss mal abwarten, wie nachhaltig das ist. Und Palantir, selbst die wurden zuletzt so ein bisschen als KI-Verlierer gehandelt, was völliger Quatsch ist. Denn ein Problem von KI ist ja auch die Bezahlung bei Software as a Service, quasi je Seat, also je Sitz. Also Unternehmensmitarbeiter wird dann bezahlt, Abos gekauft und wenn jetzt natürlich KI-Agenten das übernehmen, dann braucht man vielleicht nur ein oder wenige KI-Agenten und bräuchte ja dann nur für die die entsprechenden Sitze, also Seats zu kaufen und deswegen versucht man halt das Ganze umzustellen, so auf je Action quasi, dann ist es egal, ob das ein Mensch oder ein KI-Agent oder sonst was macht, je ausgeführter Tätigkeit wird dann eben etwas fällig. Und da tun sich natürlich diese Software-as-a-Service-Anbieter zum Teil schwer, weil sie Geschäftsmodelle da ein bisschen umstellen müssen. Ähnlich wie damals zum Beispiel die traditionellen Software-Anbieter-Lizenzgeschäfte auf Software-as-a-Service umgestellt werden musste, wäre jetzt die nächste Transformation fällig. Und das birgt natürlich gewisse Risiken. Auf der anderen Seite muss man sagen, Palantir hat das von Anfang an bedacht. Deswegen haben die dieses Problem eben nicht. Die sind halt noch sehr jung. Und umso erstaunlicher, dass selbst die zuletzt dann so ein bisschen als KI-Verlierer galten. Zuvor wurden sie noch für die Quartalszahlen gefeiert, die auch tatsächlich sehr gut waren, wenngleich auch nicht so berauschend, dass da dieser Kurshöhenflug unbedingt hätte passieren müssen. Aber der hatte dann auch nur eine kurze Halbwertszeit. Die Aktie fiel deutlich zurück, teilweise ja auf ein tieferes Niveau als vor den Zahlen, was auch natürlich dann paradox ist, weil die Zahlen ja an sich nicht schlecht waren. Und heute berappelt sie sich wieder, gewinnt 5% hinzu. Ja, muss man beobachten, das Problem von Palantir ist einfach, dass die Aktie sehr, sehr teuer ist. Und wenn sie günstiger wäre, wäre sie für mich ein klarer Kauf. Auf dem aktuellen Kursniveau ist sie ja schon ein bisschen günstiger geworden. Da kann man vielleicht Halteposition zusagen, aber sie müsste eigentlich nochmal in Richtung $100 oder vielleicht sogar darunter, um jetzt von günstig sprechen zu können. Und erst dann würde ich auch wieder hier in Anführungszeichen ein Strong Buy vergeben wollen. Ja, damit bin ich für heute durch. Alle Indizes besprochen, Gold, Silber besprochen, die Kryptos besprochen, generell die aktuelle Marktsituation besprochen. Und von daher möchte ich euch dann jetzt an dieser Stelle nicht viel länger aufhalten, zumal ich auch heute recht spät ins Bett gekommen bin, weil ich den Super Bowl heute nachgeguckt habe. War übrigens einer der schwächeren, muss man ganz klar sagen. Und ja, das soll es dann an dieser Stelle daher schon gewesen sein. In diesem Sinne bedanke ich mich bei allen, die dabei waren, auch bis zum Ende durchgehalten haben. Ist ja heute auch wieder eine Dreiviertelstunde jetzt gewesen. Hoffe, dass der Ton nicht zu sehr stört, dass vielleicht die KI, die wir auch hier so ein bisschen zur Bereinigung einsetzen, den Hall so ein bisschen vielleicht rausnehmen kann. Ansonsten, ja, die Handwerker sollen morgen, spätestens übermorgen fertig sein. Das heißt, nächste Woche dürfte es dann auch wieder tonmäßig etwas besser aussehen und vielleicht sieht es ja dann auch an den Märkten schon wieder besser aus. Seit Freitag laufen ja jetzt hier Erholungen und mal schauen, ob die jetzt fortgesetzt werden können. Das soll es für heute gewesen sein. In diesem Sinne bedanke ich mich, wie gesagt, bei allen, die dabei waren. Wünsche allen noch einen schönen Abend, eine gute Nacht und sage an dieser Stelle wie immer nur noch eins, nämlich Tschüss und Bye-bye, bis zum nächsten Mal. Es verabschiedet sich, ihr euer Sascha Huber.